Warum habe ich Jura studiert? Wo stehe ich heute? Warum bin ich jetzt Rechtsanwalt mit einem Spezialgebiet oder Richter einer besonderen Kammer? War das rückblickend die richtige Entscheidung? Hat sich das gelohnt? Und vor allem, habe ich was gelernt fürs Leben?
Willkommen zum Podcast Juristen mit Rechtsanwalt Marcel Sonnenberg.
Zu meinem heutigen Podcastgespräch, zu dem ich in heiligen Hallen des Amtsgerichts in Frankfurt am Main sitze, begrüße ich Frau Silvia Hauptmann. Die ist Richterin am Amtsgericht in Frankfurt am Main und das schon seit fast 30 Jahren.
Seit 1991.
Ist als Ermittlungsrichterin tätig.
Haft- und Ermittlungsrichterin. Und? Sowie Rufbereitschaftsrichterin. Sowie weitere Aufsicht führende Richterin am Amtsgericht. Das heißt, ich habe die Dienstaufsicht über zwei Abteilungen und bin Pressesprecherin des Amtsgerichts für Strafsachen.
Und an der Hessischen Hochschule für die Polizei Dozentin, richtig?
Genau, dort unterrichte ich Strafprozessrecht, verdeckte Maßnahmen für Studenten des dritten Semesters.
Sehr gut. Also, herzlich willkommen zum Gespräch. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch.
Und wir fangen gleich an. Erzählen Sie mir, wie Sie auf die Idee kamen, nach dem Abitur Jura zu studieren.
Die Idee, Jura zu studieren, hatte ich bereits mit 16 Jahren und zwar durch ein Buch, was ich gelesen habe.
Jetzt bin ich gespannt.
Bis zu dem Zeitpunkt wollte ich Medizin studieren. Meine Mutter war sehr krank gewesen und das war dann so ein Helfersyndrom-Idee. Ich habe von Oriana Fallaci einen Mann gelesen. Sagt vielen vielleicht nichts mehr. Italienische Journalistin. Politische Journalistin und die war befreundet, verpartnert mit einem Widerstandskämpfer unter Papadopoulos, der in Haft gewesen ist, gefoltert wurde. Und sie hat diese Lebens- und Liebesgeschichte mit dem Mann beschrieben. Als ich das Buch zu Ende gelesen hatte, was sich im Grunde gegen alle Ismen dieser Welt wendet, habe ich gedacht, wie gut, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Für den lohnt es zu kämpfen. Und das war auf der Rückfahrt, ich weiß es noch genau, habe ich das Buch fertig eben von München nach Köln. Ich komme aus dem Rheinland, wo ich das Buch zu Ende gelesen habe. Und da fiel meine Entscheidung, du studierst Jura. Das habe ich keinen Tag bereut.
Und das hat sich auch nicht mehr geändert?
Nein, echt? Das hat sich nicht mehr geändert.
Okay, und dann haben Sie Abitur gemacht und dann sind Sie in Köln an die Uni wahrscheinlich.
Genau.
Ja, und dann erstes Staatsexamen in Köln, Referendariat.
Erstes Staatsexamen, Referendariat auch in Köln, zweites Staatsexamen dort, ja.
Und bis dahin nicht bereut?
Keinen Tag.
Wahnsinn, das ist ja spannend.
Keinen Tag, bis heute nicht.
Bis heute nicht? Auch nicht mal einen kleinen Tiefschlag?
Nein.
Auch nicht?
Keinen.
Okay, dann zweites Examen in Köln.
Ja.
Und dann?
Bin ich aus partnerschaftlichen Gründen mit meinem Mann, der hier in Frankfurt in der Kanzlei anfing, bin ich mit nach Frankfurt gegangen und habe mich dann hier für den richterlichen Dienst in Hessen beworben.
Und gab es damals die Überlegung, was anderes zu machen? Also zu sagen, ich gehe nicht in den Richterdienst, ich mache als Anwältin.
Gab es überhaupt nicht.
Die Verwaltung in die Lehre.
Nein. Mein erster Ausbilder im Referendariat in der Zivilstation war eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Richter am Amtsgericht Leverkusen-Konrad. Zivilprozess. John Lennon, Nickelbrille, Mickey-Haarschnitt, quarzte wie ein Schlot, Kämmel ohne Filter, auch in der mündlichen Verhandlung. Das ist schon ein paar Jahre her. Der Aschenbecher quoll über, der orangefarbene Plastik, Aschenbecher auf dem Richtertresen. Ganz kluger Mann, beeindruckende Persönlichkeit. Und als ich da die 6 Monate war, damals noch die Zivilstation, die Zeit hinter mir hatte, war mir klar, genauso willst Richterin werden.
Das will ich werden. Ach, das finde ich beeindruckend. Ich weiß auch, eine meiner ersten Verhandlungen als junger Anwalt war am Amtsgericht in Herborn. Und da hat der Richter auch im Saal geraucht. Und hat noch, wollen Sie auch rauchen? Das kann man heute keinem mehr erzählen.
Das kann man nicht erzählen. Also das, wir reden ja, das war bei mir 1988.
Wann war das bei mir dann?
Diese Zivilstation.
97, ja. 98, irgendwie sowas. Ja, ja, verrückt,
ja.
Oder?
Ja.
Aber das ist beeindruckend, wenn der Ausbilder so
spannend
war. Ja,
das war wirklich Vorbild. Das Vorbild, also bei mir, wenn es nach meinen Eltern gegangen wäre, meinem Vater hätte ich Bauingenieurwesen studiert. Hilfsweise Betriebswirtschaft. Ja. Das Kind hat nichts dergleichen getan. Und ja gut, und der Richterberuf, also das...
Dann sind Sie in Frankfurt als Richterin gelandet.
Ja, und hatte das Glück auch...
Zivilabteilung oder...
Ja gut, also ich fing gleich als junge Proberichterin im Amtsgericht Frankfurt an, was für mich toll war, weil ich auch mitten in Frankfurt wohnte. Und die Geschäfte verteilt ja das Gerichtspräsidium. Da kann man sich nichts aussuchen. Mhm. Und in Erstverwendung kam ich auf ein allgemeines Zivildezernat. So, auf dem blieb, was mir damals recht war, weil ich von der zivilrechtlichen Schiene herkam. Also da habe ich mich sehr wohl gefühlt, war auch insofern gut, weil ich neben dem Referendariat in einer kleinen mittelständischen Kanzlei 4 Anwälte gearbeitet hatte. Das heißt, also es war ja noch die Zeit, als
die Kugelkopfschreibmaschine noch.
Ja, will heißen, ich war gewohnt, Klagebegründungs-, Klageerwiderungsschriften so abzudiktieren. Und so konnte ich dann als junge Richterin auch ein Urteil so abdiktieren, was mir enorm den Einstieg erleichtert hatte, dass ich das beherrscht habe. Jedenfalls blieb ich genau 7 Monate im Zivilprozess und dann war hier am Gericht Not am Mann in der Vormundschaftsabteilung.
Ah, ja.
Und dann hat das Präsidium beschlossen, dass ich in die Vormundschaftsabteilung muss. Da war ich dann 1,5 Jahre. Das war eine ganz andere Geschichte. Mhm. Da war weniger die Rechtskenntnisse, mehr die Fähigkeit zu entscheiden und die Entscheidung auch zu tragen gefragt. Damals liefen auch noch die nicht ehelichen Kindschaftssachen in der Vormundschaftsabteilung, nicht vom Familiengericht. Also das war schon eine Hausnummer, das als junge Proberichterin selber noch keine Kinder entscheiden zu müssen. Da werde ich auch nie meine erste Amputationsgenehmigung, die ich erteilen musste als Vormundschaftsrichterin, werde ich auch niemals in meinem Leben vergessen. Ich wurde ins Klinikum gerufen, ältere demente Dame, der musste laut chirurgischem Gutachten ein Arm amputiert werden. Und ich dachte so als junge Proberichterin, was muss das denn sein? Und ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie der diensthabende Arzt das Betttuch von so einem Gestell, was über dem Arm lag, wegzog, damit ich den Arm auch in Augenschein nehmen
konnte. Sich ein besseres Urteil bilden können. Oh Gott, ja.
Die Entscheidung war dann ohne jeden Zweifel zu treffen, aber das war so ganz prägend. Und da hat man auch nicht dran gedacht, als man das Jurastudium aufgenommen hat, dass man solche Entscheidungen mal fällen muss in seinem Leben. Das muss man auch sagen. Der war mumifiziert, der Arm. Das war grauenvoll. Ja, so und dann nach 1,5 Jahren Vormundschaft. Die Proberichter sollen grundsätzlich immer, das wird heute auch noch so durchgehalten, im Zivil- wie im Strafprozess erprobt werden.
Ja.
Und dann kam ich in den Strafprozess und da ist mein Herz hängen geblieben.
Und da sind Sie noch heute?
Da mache ich seit 1993 mal Strafsachen. Er ist Einzelrichterin bis 1998, dann wurde ich Schöffenrichterin, also Erwachsenen, allgemeine Schöffensachen. Und ja, ich war seit 1995 nur mit halber Stelle am Amtsgericht und mit der zweiten Hälfte meiner Stelle ins hessische Justizministerium abgeordnet, weil ich nämlich die besondere Frauenbeauftragte der ersten Stunde war, seit das hessische Gleichstellungsgesetz zum 01.01.1995 in Kraft trat, war ich eben besondere Frauenbeauftragte für den richterlichen Dienst der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Hessen im Justizministerium.
Was macht man da, wenn ich mal sonst böse fragen darf?
Das kann ich Ihnen sagen. Man führt mit die Vorstellungsgespräche mit den Bewerbern und Bewerberinnen für den richterlichen Dienst und ist zu beteiligen bei Beförderungsentscheidungen. Da gibt man seine Stellungnahme ab.
War das Ihr Auftrag zu prüfen und zu sagen, die ist gleich gut oder sogar besser, die ist zu bevorzugen, also damit es zu keinem Überhang an Männern kommt, ohne Grund sozusagen? Okay.
Ja.
Gibt es wirklich solche Fälle? Ich kann mir das immer so schwer vorstellen, dass es das wirklich gibt, dass Frauen heutzutage noch ungleich behandelt werden.
Wir reden ja
aus 95.
Von 1995. Zum damaligen Zeitpunkt hatten wir etwas unter 30% Frauen in der Justiz.
Was haben wir heute, wissen Sie das?
Man bemüht sich, das ungefähr halbe zu haben. Wir haben vielleicht 56% Frauen. Ich weiß es aber, nagen Sie mich nicht fest, die Zahlen. Man bemüht sich halbe. Ich sage immer, so ein bisschen faktisch haben wir eine Männerschutzquote, weil die Frauen oft die besseren Examiner haben. Die Männer bei der schlechten Bezahlung, die die Justiz bietet, gehen in die Großkanzleien. Ja, es ist
aber
einfach
die Frauen
so.
Auch mittlerweile auch.
Also ja, aber wenn dann die Kinder kommen sollen, dann wechseln sie von der Großkanzlei in die Justiz.
So, ja. Aber ich würde gefühlt sagen, also aus meiner Praxis würde ich sagen, dass die Frauenquote bestimmt bei 60% liegt der Justiz.
Nee, ist sie noch nicht. Ist sie nicht. Und wie gesagt, wir bemühen uns auch halbe ein. Also ich war 24 Jahre besondere Frauenbeauftragte. Also es wird sich bemüht, halbe einzustellen. Ja. Und jetzt im Zeitalter Life-Work-Balance machen es auch immer weniger mit, die Schinderei in der Großkanzlei. Also wir haben hier am Amtsgericht Frankfurt viele junge männliche Kollegen.
Wobei ich ja ehrlicherweise das begrüße. Also ich finde das ja gut, wenn die Juristen aus den Kanzleien oder aus der Praxis in die Justiz kommen und eben nicht frisch aus dem
Natürlich ist das super, wenn sie anderweitig Berufserfahrung gesammelt haben. Ja. Selbstverständlich. Gut, die Arbeit in der Großkanzlei ist jetzt nicht unbedingt eine Basis für die Arbeit als Amtsrichter, ja?
Aber das Doppelbesteuerungsabkommen mit China ist jetzt vielleicht nicht so wichtig.
Die haben arbeiten gelernt, sagen wir mal so. Haben sie. Und jetzt bin ich halt seit 3 Jahren Haft- und Ermittlungsrichterin. Mhm. Ich war lange Jahre die zuständige weitere Aufsicht für eine Richterin für die Haft- und Ermittlungsrichterabteilung. Und als wir dann wirklich Notzeiten hatten in Corona, in den Lockdowns, die Strafprozessordnung kennt kein Homeoffice.
Nein.
Wir haben hier gearbeitet. Und die Vorführungen liegen täglich. Da habe ich viel ausgeholfen in der Abteilung. Und das hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, auf deine alten Tage lässt du mal das Chefengericht und wechselst da rein. Und das ist wunderbar.
Aber Sie arbeiten Vollzeit und schon immer.
Eine volle Stelle, immer.
Das
auch
ich
parallel
toll.
Zu meinen beiden Kindern, die ich habe. Also ich habe immer mit voller Stelle gearbeitet.
Ja, aber heutzutage ist das schwierig. Also wenn man heute viele Juristinnen fragt, die sagen oft, nee, also Vollzeit geht nicht wegen der Kinder, Familie, Haushalt, was auch immer. Und es sind wenige dabei, die sagen, ich arbeite Vollzeit, der Rest wird irgendwie organisiert. Oder die berühmte Work-Life-Balance ist dann im Weg.
Was soll ich jetzt mal, also ich bin sicherlich frauenbewegt, um das mal so zu sagen. Für mich war das vollkommen klar, dass ich würde weiterarbeiten mit den Kindern. Ich habe auch, also ich war hier die erste Frau, die befördert worden ist am Amtsgericht Frankfurt im Jahr 2000. Da waren nur Männer WA-Richter. Heute sind wir auch halbe. Ich war damals die erste und auch sehr jung. Und da war es sicher noch so, dass man viel zeigen musste. Ich habe bei beiden Kindern auf den vorgeburtlichen Mutterschutz verzichtet und war nach 8 Wochen wieder voll im Dienst, nach dem Ende des nachgeburtlichen Mutterschutzes. Aber ich sag mal, wir haben das halt, mein Mann und ich, so geregelt. Wir hatten eine Kinderfrau, die zu uns nach Hause kam, muss man einfach sagen.
Ja, anders geht's nicht. Also es ist einfach so,
Und damit waren die Kinder betreut und sie waren auch betreut, wenn sie krank waren. Also ich habe keinen Tag gefehlt, weil ich ein krankes Kind hatte, muss man einfach auch so sagen. Und so ging das. Und der richterliche Dienst hat natürlich die enorme richterliche Unabhängigkeit, auch in zeitlicher Hinsicht.
Ja.
Man muss nicht die Stechuhr bedienen. Und insofern war das zu stemmen.
Aber ich höre daraus, weil das wäre meine nächste Frage gewesen, ob die Work-Life-Balance bei Ihnen stimmt oder gestimmt hat, wenn Sie es rückblickend betrachten.
Nein, natürlich nicht.
Natürlich
Zeit
nicht.
Für mich war da nicht. Das ist so. Kam natürlich jetzt bei mir persönlich auch hinzu, dass mein Mann als Anwalt in der Großkanzlei, der kam abends nicht vor 10 nach Hause. Also ich war alleinerziehende Mutter unter der Woche. So muss man das sagen. Die Kinder haben ihren Vater unter der Woche nicht gesehen.
Schade.
Die Life-Work-Balance hat da nicht gestimmt.
Aber jetzt würde sie stimmen.
Jetzt stimmt sie. Jetzt sind die Kinder groß und
Würden Sie denn sagen, dass die Bezahlung im öffentlichen Dienst, also in der Justiz, stimmt?
Nein, in keiner Weise.
In keiner Weise?
In keiner Weise, weil es die Qualifikationen sind einfach mindestens so hoch wie in der Großkanzlei, die verlangt werden. Mhm. Und die Bezahlung ist deutlich niedriger. Man begibt sich ins freiwillige Brot der Armut. Ja, ich meine, das gilt genauso für junge Assistenzärzte. Die werden auch absolut unterbezahlt, Aber das ist natürlich das Problem der Justiz.
Was ist denn das Einstiegsgehalt für eine junge Richterin? Wissen Sie das?
Also, das hängt ja von der Steuerklasse ab, ob man einen Verheiratetenzuschlag und so weiter und so fort.
Im Mittel?
Also, im Mittel sind das, meine ich habe meinen jungen Kollegen gefragt, was er denn rausbekommt, kriegt der netto 2.900 Euro.
Also 3.000 netto.
3.000
netto. Das wären brutto 6.
Keine Ahnung, kann ich Ihnen
also
nicht sagen.
Also im Jahr 70.000 Euro, ja, in der freien Wirtschaft.
So, und in der Großkanzlei fangen Sie mit 140.000 im Jahr an.
Ja, kommt drauf an, wo Sie hingehen, aber wenn Sie es heiß wollen.
In der Großkanzlei,
wollen,
wenn Sie die Prädikatsexamine haben, die im Grunde auch nicht mehr ganz, aber die Justiz verlangt.
Ja.
Ja, so. Also mit den Examiner, wie wir sie haben mussten, um in den richterlichen Dienst zu kommen oder haben müssen, können sie alles machen.
Ja.
Dann steht ihnen die berufliche Welt offen.
Ja.
So.
Ich finde das auch nicht richtig. Also ich finde die Entwicklung auch falsch, weil wir wollen ja, dass die Justiz funktioniert.
Und
das tut sie an manchen Stellen einfach
die
nicht.
Die Arbeitsbelastung ist enorm für den jungen Proberichter oder ich sage immer, die Ärmsten in der Justizlandschaft sind die jungen Staatsanwälte auf den Buchstabendezernaten.
Ja, ja, das stimmt.
Die arbeiten genauso viele Stunden wie der Junganwalt in der Großkanzlei, aber verdienen einen Bruchteil.
Ja.
Ja, ich im richterlichen Dienst, wir reden jetzt nicht von den ersten Monaten, da sind sie lost. Aber wenn es mal einigermaßen läuft, dann schaffen Sie das natürlich in 8 Stunden, braucht man gar nicht drüber reden. Da gehen Sie noch nicht aus der Großkanzlei nach Hause.
Nein.
Ja, aber Sie haben natürlich auch, es ist uns ja nicht erlaubt, dazu zu verdienen, wesentlich. Ja, ja. Nebentätigkeit ist total eingeschränkt.
Vorträge können Sie halten, so wie die BGH-Richter.
Ich darf absolut nicht mehr als 7.000 Euro im Jahr dazu verdienen. Und ab 1.500 Euro im Jahr dazu muss ich das auch genau offenlegen, was ich
verdiene. Machen das die BGH-Richter mit Ihren...
Das kann ich nicht sagen. Das sind ja Bundesrichter. Ich weiß nur, wie die Regelung in Hessen ist.
Ja.
Was natürlich daran liegt, dass ein ehemaliger Oberlandesgerichtspräsident mal 1 Million D-Mark für ein Gutachten abgerechnet hat. Ja.
Ah, das ist mir neu.
Mhm. Ja, ist auch schon ein paar Jahre her.
Ja. Mhm. Spannend.
Ja.
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 Und noch eine Frage. Hat sich der Justizdienst in den letzten 30 Jahren sehr verändert? Also ist die Belastung eine andere geworden? Ist es mehr Belastung geworden oder... Weil mein Eindruck ist, die Justiz funktioniert nicht mehr so gut wie früher, weil weniger Leute da sind. Das ist so mein Eindruck. Würden Sie es auch so sehen? Also hat sich es verändert? Bisschen verändert? Gar nicht verändert? Schwierige Frage.
Das ist eine schwierige Frage, ja. Weil ich für mich würde nicht sagen, dass ich jetzt früher irgendwie deutlich weniger gearbeitet habe oder sonst wie. Nein.
Oder mehr oder anders.
Mm-mm.
Die Digitalisierung hat auch keinen großen Einzug im Strafrecht gehalten bis jetzt, oder? Gut, die Akten werden gescannt, aber der Ablauf hat sich nicht verändert.
Wir haben Papierakten, wir haben noch keine E-Akte.
Nee.
Also gescannt werden die Akten jetzt im Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft, also für den Haft- und Ermittlungsrichter, gibt es oft natürlich elektronische Akten, aber noch arbeiten wir mit Papierakte.
Ja. Das ist mir auch, also bei uns auch so, wir versuchen ja auch das zu digitalisieren, aber es klappt halt nicht so richtig. Ja. Also manchmal ist es einfach nicht zielführend, fertig. Ja. Das ist schwierig.
Gut. So. Na, also das weiß ich jetzt nicht, wie ob die Arbeitsbelastung. Also ich würde für mich.
Keine Änderung.
Nee.
Okay. Zum Abschluss meines kleinen Gesprächs mit Ihnen möchte ich gerne, dass Sie einen Fall erzählen, wo Sie sagen, der hat mich echt beeindruckt oder mich begleitet in meiner Karriere. Oder wo Sie sagen, ich habe einen Tipp für die Leute. Aus meiner Tätigkeit als Richterin kann ich Ihnen einen Tipp mitgeben. Sowas wie Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Oder ein Fall, der Ihnen einfällt.
Also, es gibt natürlich zum einen einen Fall aus meiner Jugend, als ich Vormundschaftsrichterin war. Und im Jahr 1992 einen Antrag von einem homosexuellen Paar auf den Tisch bekam, die hier in Frankfurt, das war seinerzeit eine konzertierte Aktion des Deutschen Homosexuellen Verbandes, die liefen also in Berlin, in Köln und auch in Frankfurt, sind die Paare zu den Standesämtern gegangen und wollten das Aufgebot bestellen. Das ist ihnen verwehrt worden und dagegen sind sie rechtlich vorgegangen. Das lief dann, landete beim Vormundschaftsgericht und ich habe seinerzeit mit den Kollegen hier die homosexuellen Ehe für zulässig erklärt. Das war eine aufregende Zeit.
Mit welcher Begründung haben Sie das damals für zulässig erklärt? Weil es gab ja keine Homo-Ehe in Deutschland.
Nein, das gab es nicht. Aber im deutschen Ehegesetz ist nirgendwo das Wort Mann oder Frau. So.
Mhm.
Damit ging es los. Ja, da steht immer nur was von Ehegatten, aber es stand nie Mann und Frau. Und zu der Zeit hatte das Bundesverfassungsgericht schon die Ehe für Transsexuelle für zulässig erklärt. So, und wenn also jetzt ein Mann eine transsexuelle Frau, das heißt nach Geschlechtsumwandlung, ehelichen durfte, hatte diese Frau immer noch das XY-Erbgut. Mhm. Das heißt, vom Chromosomensatz haben zwei Männer geheiratet. Ja, auch wenn die Frau natürlich inzwischen personenstandsmäßig Frau war und den äußeren Geschlechtsmerkmalen. Und da haben wir entschieden, es kann nicht davon abhängen, dass man den in Anführungsstrichen normalen Geschlechtsakt ausführen kann, ob man heiraten darf oder nicht. Es ist nicht rechtskräftig geworden. Hier in Frankfurt, die Stadt Frankfurt ist ins Rechtsmittel gegangen. Das Landgericht Frankfurt hat anders entschieden. Dann landete die Sache vor dem Bundesverfassungsgericht. Aber das Bundesverfassungsgericht hat eben seinerzeit dann entschieden, dass hier eine erhebliche Ungleichbehandlung vorliegt und der Gesetzgeber ran muss. Ist er auch.
Hat dann, ein bisschen
hat
gedauert.
Lange gedauert. Ja. Aber am Ende so. Also so gesehen haben wir hier ein bisschen Rechtsgeschichte geschrieben. Ja, das muss man sagen.
Das war eine schöne Geschichte.
Ja. Ja. Und aus meiner Zeit als Schöffenrichterin habe ich einen schrecklichen Vergewaltigungsfall in Erinnerung, der innerhalb der Familie stattgefunden hat. Der Angeklagte war der Schwager des Opfers, also er war mit der Schwester des Opfers verheiratet. Beides waren Opfer wie Täter, Menschen mit türkischem Migrationshintergrund. Total assimiliert, lebten ganz lange schon in Frankfurt. Und ja, diese Tat hat damals die Familie des Opfers total auseinandergebracht, weil die Mutter dem Schwiegersohn geglaubt hat.
Ja.
Hintergrund war, dass dessen Ehefrau krebskrank war und der Vater des Opfers seiner Tochter geglaubt hat. Die Eltern haben sich darüber getrennt. Also es war ein ganz furchtbarer Fall und man hatte einfach nur Einlassung des Angeklagten und Aussage der Geschädigten. Wir haben damals 10 Verhandlungstage verhandelt. Ich war super froh, ganz tolle, kluge Schöffen zu haben, dass ich diese Entscheidung nicht alleine fallen musste. Und das war eine sehr beeindruckende Sache. Dem Opfer ging es gar nicht darum, dass der Angeklagte, sprich ihr Schwager, in Haft kommt, aber dass er einräumt, dass er das gemacht hat.
Ah, okay.
Das hat er dann erst in der Berufungsverhandlung.
Echt?
Ja. Also, ja. Der ist erstinstanzlich verurteilt worden zu mehr als 3 Jahren.
Mhm.
Und ist dann im Sitzungssaal festgenommen worden, dann in U-Haft und hat dann in der Berufung die Tat gestanden. Und dann gab es da 2 Jahre mit. Aber okay. Das war damals ein ganz schwieriger Fall und da habe ich sehr schätzen gelernt, wie gut es ist, wenn man Schöffen hat, muss ich wirklich sagen. Das ist mir noch sehr in Erinnerung, die Verhandlung, das war schwer damals.
Das war schön. Schön, dass Sie so gut über Schöffen reden, weil die oft so...
Ja, nein. Also ja. Das war wirklich... Also da habe ich auch... Also ja, nee, ich habe gern mit Schöffen verhandelt. Und Tipp für junge Kollegen...
Ja, bitte.
Berufsethos ist ein hohes Gut.
Ach, das finde ich auch, das stimmt.
Das und das sollte man wirklich immer vor Augen haben.
Ach, das ist ein schönes Schlusswort. Ich finde auch, dass unser Beruf oft zu sehr als Dienstleistung missbraucht wird und das ist es nicht. Das stimmt.
Nein.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Reinhören. Und ich hoffe, ihr abonniert diesen Kanal und hört das nächste Mal auch wieder rein. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel Sonnenberg.